Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Tennis ruht in dieser Zeit. Trotzdem herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich bin ja schon jetzt quasi im bayerischen Ausgangssperren-Exil. Wie geht's bei dir im Rheinland?
Noch nix, aber es wird wahrscheinlich kommen. Hier sind die Leute auch alle auf der Straße unterwegs. Unter der Woche hat es sich hier angefühlt wie erste Tage der Sommerferien. Alle sind auf den Straßen, alle sind unterwegs. Also vermutlich, wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen am Sonntag, ist es hier dann auch schon etwas weiter fortgeschritten.
Wir werden am Sonntag eine neue Ausgabe machen. Da werden wir mal ein bisschen trivialer werden. Wir werden eine Ask Me Anything Sendung haben. Wenn ihr Fragen an uns habt, stellt sie uns auf Facebook, Instagram oder Twitter. Rein um das Tennis. Also wir machen den Podcast jetzt seit 6 Jahren und haben noch nie darüber gesprochen, wie sind wir eigentlich sozialisiert worden mit Tennis? Was waren unsere ersten Helden, Heroen? Und was mögen wir am jetzigen Tennis etc.? Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns beim Ask Me Anything. Wir werden das dann auch noch auf Twitter und Facebook dann verbinden und werden dann, falls es noch Neuigkeiten gibt aus der Welt des Tennis, werden die natürlich mit euch dann teilen. Aber wir haben uns jetzt zusammengefunden, weil es in den letzten Tagen etwas Aufruhr gab in der Welt des Tennis und vor allen Dingen bei den Grand Slams. ITF, ATP und WTA haben so ein ganz kleines bisschen Ärger miteinander. Es geht um die French Open und das hat alle wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Roland Garros hatte angekündigt per Pressemitteilung beziehungsweise dann auch über die sozialen Medien, dass sie das Turnier verlegt haben vom Ende Mai auf den 20. September bis zum 4. Oktober. Da gibt es natürlich dann auch noch so ein paar Dinge wie das Wetter zu beachten. Spätsommer in Paris könnte gut sein, könnte aber auch sehr schlecht sein. Ist allerdings völlig egal. Was das Bemerkenswerte war, es war wohl ein Alleingang der French Open. Und die Spieler und Spielerinnen waren völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden. Auch wir Beobachter, damit hatte gar keiner gerechnet. Eigentlich hatten wir damit gerechnet, okay, das gibt's ja dann eventuell, dieses Jahr fällt die Ausgabe aus und wir machen das dann nächstes Jahr. Aber Philipp, das war schon ein bemerkenswerter Alleingang, den die French Open da getätigt haben.
Der dann ja auch genauso gebrandmarkt wurde von allen anderen, von den Spielern, Spielerinnen, von den anderen Grand Slam Turnieren, von den beiden Touren. Eigentlich hat ja jeder draufgehauen. Und es überrascht einen jetzt natürlich nicht, wenn man den ganz großen Kontext aufmacht. Wir reden auch häufig drüber. Dieser Machtkampf, der seit einigen Jahren schwelt zwischen, ungefähr 7 Fraktionen im Tennis. Vielleicht sind es sogar mehr. Und trotzdem, dass in so einer Zeit dann ein Turnier wirklich versucht, versucht schneller als alle anderen zu sein und dabei vielleicht sogar ein bisschen die Ellbogen rausholt, das ist natürlich schon erstaunlich.
Das ist wirklich erstaunlich. Bernard Giudicelli, der Präsident des französischen Tennisverbandes, hatte dann per Pressemitteilung das rausgegeben, dass sie das ändern. Was halt wirklich auffällig ist, sie wollten anscheinend ein Exempel statuieren, weil dieser Termin, 20. September bis zum 4. Oktober, der kollidiert nicht nur mit vielen ATP- und WTA-Turnieren, er kollidiert vor allen Dingen mit dem Laver Cup. Und das wird einem nicht gefallen haben, Roger Federer beziehungsweise seinem Teammate. Es wurde auch, also dieser Termin liegt auch genau eine Woche nach dem Finale der US Open. Das hieße, die Spieler müssten von den USA innerhalb von einer Woche vielleicht ein Vorbereitungsturnier auf Sand spielen und dann die French Open spielen. Und das erscheint in dieser Form, also es erscheint wenig unmöglich in diesen Zeiten mit Coronavirus, aber selbst das erscheint für mich im Moment unmöglich. Und die US Open haben ja schon angekündigt, dass sie eventuell über eine Verlegung nachdenken. Was allerdings sehr auffällig war am nächsten Tag, hat die ATP und die WTA und die ITF eine gemeinsame Pressemitteilung herausgegeben, unter anderem dann auch mit den Unterschriften von USTA und Tennis Australia, dass sie dann wirklich zusammenstehen wollen. Und das war eine Breitseite gegen den französischen Tennisverband.
Ja, und sind wir ganz ehrlich, die Chance, dass das jetzt alles so kommen wird, also das erste US Open stattfinden, dann eine Woche Quali bei den French Open, dann die French Open, die Chance ist gering. Also wir sollten das Ganze unter Vorbehalt sehen. Das ist jetzt noch nicht in Stein gemeißelt. Das war jetzt einfach ein ein Move der French Open, um wirklich ihr Revier abzustecken und zu zeigen und auch zu gucken, wie viel Macht sie haben. Aber die Frage ist, ob sie genug Macht haben, um das am Ende durchzusetzen. Natürlich, wenn sie jetzt wirklich sich einfach da in den Kalender reindrängen und wenn alles so käme, die Spieler würden da schon hingehen. Auch diejenigen, die sagen, dass sie, die sich quasi committed haben für den Laver Cup. Aber es ist schwer vorstellbar, dass der französische Verband damit durchkommen wird. Und wir müssen ja so alles hier im Moment unter Vorbehalt betrachten. Also wenn wir jetzt so ein bisschen den aktuellen News Freitagnachmittag hier folgen, dann scheint sich ja so ein bisschen herauszuschälen, dass dieses Virus wahrscheinlich in Wellen kommen wird und dass das öffentliche Leben für 12 bis 18 Monate eingeschränkt sein könnte. Also reden wir wirklich im Konjunktiv. Wenn dem so ist, dann wird es sowieso noch gravierendere Änderungen im Tenniskalender geben. Und dann muss man wahrscheinlich einfach gucken, wie man das überhaupt anstellen kann. Aber dass es jetzt wirklich so kommt, erst US Open, dann eine Woche Pause, dann die French Open, über den Laver Cup hinweg. Es ist sehr schwer vorstellbar.
Das Tennis gibt im Moment da kein gutes Bild ab, weil wir haben drei konkurrierende Verbände quasi. ATP und WTA für die Herren- und für die Damentour. Die ITF natürlich für die Gesamttennistour beziehungsweise für die Grand Slams und für Olympia. Dazu kommen dann allerdings noch die Veranstalter der jeweiligen Grand Slam Turniere. Und wenn die ITF schon nicht so richtig weiß, was der französische Tennisverband macht, dann ist es eigentlich relativ weit gekommen. Vasek Pospisil, der so ein bisschen ja der Anführer der Spielergewerkschaft ist, beziehungsweise der eine gründen möchte, unter Beteiligung dann der Top-Profis, der hat schon gesagt, Leute, das könnt ihr nicht so machen, ohne uns dann Bescheid zu geben. Und das könnte in meinen Augen mehr Schaden anrichten, als dass es in irgendeiner Weise Klarheit bringt.
Naja, oder wir drehen es ins Positive und wir kriegen endlich diese Separierung. Was wäre, wenn es Pospisil mit den Leuten, die hinter ihm stehen, schafft, das, naja, also es geht hier, im Endeffekt das Problem ist, also die ATP ist ja schon eine Form von Gewerkschaft. Hier sitzen dann allerdings wirklich die Verantwortlichen mit den Spielern in einem Boot. Und die Idee von Pospisil ist, wir gründen eine reine Gewerkschaft, wie sie in den US-Sportarten existiert, und stellen die auf gegen die Besitzer, die Besitzer der Turnierlizenzen. Und wenn es zu dieser Trennung kommen würde, und das ist alles eben so ein bisschen eine Frage der lokalen Gesetze, wo würde man das machen? In Kanada, in den USA? Und wo würden die Spieler drunter fallen? Weil sie eben alle aus unterschiedlichen Teilen der Welt kommen, genau wie die Turniere. Auf jeden Fall, wenn das geklärt wäre und separiert wäre, dann wäre das ein sehr positiver Schritt fürs Tennis. Wahrscheinlich würde das bedeuten, dass sich auf Turnierseite einiges verändern würde, aber es würden wahrscheinlich auch klarere Fronten gezogen. Und die würden vermutlich dafür sorgen, dass so ein Alleinschritt nicht unbedingt mehr möglich ist in Zukunft. Denn es ist, und das ist ja das Problem, es ist reichlich unsolidarisch, was die French Open dort gemacht haben. Einfach, weil sie alle anderen in Zugzwang bringen und weil sie eben eine dieser mächtigen Fraktionen im Tennis sind. Denn wir sprechen hier vom französischen Tennisverband, der hat ja dann auch noch seine Finger in anderen Sachen drin. Genau wie der australische Verband, der steckt mit beim Laver Cup drin. Der US-Verband hat auch was mit dem Laver Cup zu tun. Also alles ist miteinander verzweigt und die French Open haben jetzt versucht, einmal um sich zu schlagen. Und jetzt werden wir sehen, ob sie sich damit komplett isoliert haben oder ob sie quasi alles so aufbrechen, dass wir jetzt eine größere Veränderung im Tennis erleben werden.
Und zum Beispiel die French Open bzw. französische Spieler bekommen Wildcards von den Australian Open. Nicht ganz auszuschließen, dass die Australian Open dann vielleicht am Anfang des Jahres sagen, Leute, wisst ihr was, für den Alleingang bekommt ihr jetzt erstmal keine Wildcard. Wer weiß, wie das vertraglich geregelt ist, aber das könnte ich mir dann auch nochmal vorstellen, dass die Australian Open da auch not amused sind, wie das dann abgegangen ist. Ich meine, wir reden von komplett ungelegten Eiern. Wir wissen im Moment noch nicht, ob überhaupt noch Tennis in diesem Jahr gespielt wird. Aber das ist insgesamt eine sehr interessante Situation. Wenn jetzt abzusehen wäre, dass wir im Juni oder Juli wieder spielen könnten, dann wäre ich wirklich sehr, sehr daran interessiert, wie die drei Grand Slam Turniere, und da kommt ja auch noch Wimbledon dazu, wie die das auflösen wollen.
Ja, und Wimbledon hat schon eine recht verhaltene Presseerklärung rausgegeben. Ich glaube, es war der Tag, wo die French Open eben ihre Entscheidung verkündet haben. Und da war so ein, wir müssen uns ein bisschen dran halten, was die Regierung sagt etc. Und ich denke, Wimbledon wäre bereit, das Turnier abzusagen, wobei ja dann immer die Frage ist, es geht ja um viele Versicherungsgelder, wer sagt wo ab oder wie wird es, das sind ja immer relativ große Fragen, aber ich denke, Wimbledon wäre zum Beispiel bereit, es abzusagen, aber so wie man es liest, sind es die French Open nicht, weil die French Open bauen sich gerade ein neues Stadion und die brauchen Geld und Geld gibt es wohl in voller Form nur, wenn sie das Turnier spielen. Ich kenne natürlich nicht die Versicherungsmodalitäten, die da greifen. Auf jeden Fall scheint so ein bisschen Verzweiflung bei den French Open schon mit drin gewesen zu sein. Und ich weiß nicht, ob die anderen Turniere auf oder Turniere und oder Verbände auf eine ähnliche Weise verzweifelt sind.
Ich meine, ich habe kein Problem damit, wenn man verzweifelt sucht, einen neuen Termin zu finden, aber halt auf eine andere Art und Weise.
Ja, wie gesagt, das ist ja alles nur ein Ausdruck dessen, was wir wirklich seit Jahren erleben. Wir haben über den Davis Cup gesprochen, wie der sich verändert hat, den Fed Cup. Auch das waren alles Kämpfe zwischen größeren Verbänden und verschiedenen Fraktionen im Tennis. Und dann kam eben der Laver Cup oben mit drauf, in dem auch verschiedene Fraktionen involviert sind. Federer ist ein eigener Machtpol im Tennis, also Federer und seine Agentur und der Laver Cup. Dann gibt es verschiedene Fraktionen. Also im Endeffekt treffen hier wahrscheinlich am Ende 10, 15 verschiedene Fraktionen aufeinander. Und das ist einfach ein Ausdruck dessen, dass es keinen zentralen Anlaufpunkt fürs Tennis gibt und dass deswegen in der Theorie jeder seinen Alleingang machen kann.
Mein Lieblingstweet war der von Naomi Osaka, die nur getwittert hat, excusez-moi. Ja.
Es ist ja auch die einzige Reaktion, die man darauf haben kann. Und es gab jetzt natürlich auch keine riesige Rechtfertigung der French Open oder des französischen Verbandes. Ist natürlich im Moment auch ganz ehrlich natürlich Wichtigeres, was ansteht. Aber ein großer Ruf in die Runde, Entschuldigung bitte, der ist wahrscheinlich schon angebracht.
Ja, der ist wahrscheinlich sehr angebracht. Die French Open haben ihren Termin eigenmächtig verlegt in eine Woche, in der wirklich viel los ist, gerade bei ATP- und WTA-Turnieren oder in zwei Wochen. Wuhan ist unter anderem ein Turnier dabei, was darunter leiden würde. Ob wir in Wuhan in diesem Jahr Tennis sehen, ist dann natürlich auch nochmal eine andere Frage. Trotzdem wäre das eins der großen Herbstturniere der Damen, die darunter leiden würden. Ein Turnier in Metz zum Beispiel hätten wir, ich glaube St. Petersburg auch bei den Herren. Also da wären einige Traditionsturniere auch darunter, die einfach hinten rüberfallen würden. Und das ist ein bemerkenswerter Alleingang, wie gesagt, der French Open gewesen. Darüber wollten wir euch informieren, das wollten wir dann noch einmal gerade erörtern bzw. einordnen. Ansonsten können wir noch berichten, Andrea Petkovic hat einen Buchclub auf Instagram gegründet und hat selber gesagt, sie wird wohl nächstes Jahr noch dranhängen. Also ganz sportlich.
Ah ja, okay. Also das mit dem Buchclub war jetzt eine Neuigkeit für mich, aber ihr wisst alle, ich bin nicht immer auf den sozialen Medien so präsent, aber ist natürlich eine sehr feine Idee und das mit dem Ranhängen macht ja Sinn. Und sind wir ganz ehrlich, wahrscheinlich ist die Prozentchance, dass wir in diesem Jahr wenig bis gar kein Tennis sehen werden, höher als 10%.
Ja, davon gehe ich eigentlich im Moment auch aus. Wir leben in unsicheren Zeiten im Moment und wie es mit Tennis weitergeht, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt nicht. Wie gesagt, Sonntag gibt es einen neuen Podcast von uns. Wir haben eine Ask Me Anything-Sendung. Wenn ihr uns nichts fragt, dann werden wir trotzdem ein bisschen über Tennis quatschen und über unsere Sozialisierung etc.
Und ja, wir können ja auch zum Beispiel mal aufklären, das kam uns vor kurzem mal die Idee, aus wie vielen Ländern wir
das können wir tatsächlich mal machen. Und ansonsten, das war's für heute. Das war wieder eine XS-Ausgabe hier von Chip and Charge. Aber es gab diese Woche ein ganz bestimmtes Thema und das waren die French Open, die ihren Termin verlegt haben. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns nach wie vor über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram und Facebook. Das ist im Moment ein bisschen ruhiger als sonst. Und ansonsten, ja, bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.